NZZ Akzent. Was wollen Sie? Unabhängigkeit. Und wann wollen Sie das? Jetzt. Das ist eine Demonstration in Schottland, in Edinburgh, auf dem Calton Hill. Und die Leute protestieren für einen eigenständigen schottischen Staat. Es wird gesungen. Und klar, man hört da auch Dudelsäcke. Und David, du warst ja da an dem Tag. Das klingt eigentlich ziemlich entspannt alles.
Ja, richtig. Das waren zwar mehrere tausend Leute, die da teilgenommen haben, aber es war eine sehr friedliche Atmosphäre. Es gab gar nichts von dieser Aggression, die sonst so nationalistische Kundgebungen auszeichnet. Keine Heimathümelei, außer den paar obligaten Dudelsäcken und Kilts.
Fast die Hälfte der Bevölkerung in Schottland will eine Unabhängigkeit von Großbritannien. Auch bei den Wahlen am 7. Mai ist das wieder ein Thema. Warum die schottischen Separatisten aber ungewöhnlich sind, erklärt Korrespondent David Ziegler. Ich bin Simon Schaffer. Am 7. Mai ist ja keine Abstimmung über die Unabhängigkeit, sondern es sind Wahlen, wie ja auch im sonstigen Großbritannien, also in Wales und in England auch. Und in Schottland gelten jetzt also die Separatisten als Favoriten?
Das ist richtig. Die Scottish National Party, die wird wahrscheinlich am meisten Stimmen holen und die steht für Unabhängigkeit ein. Wenn sie eine Koalition eingeht, mit den Grünen zum Beispiel, dann wird sie die Mehrheit im schottischen Parlament stellen. Und das gäbe dem ganzen Anliegen einer Separation und eines eigenen Staates natürlich Auftrieb.
Die Partei jetzt, die Scottish National Party, die hat ja eben das National ja dann doch im Namen. Du hast aber dann gesagt, es gab jetzt bei dieser Demo keinen Lokalpatriotismus in dem Sinne.
Genau, das ist eigentlich das Interessante am schottischen Nationalismus. Also der hat so gar nichts Traditionalistisches oder so dieses Rechtspopulistische, was man vielleicht sonst mit so nationalistischen Bewegungen in Verbindung bringt. Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben mir auch erklärt, es handelt sich nicht um eine ethnische Bewegung, also es geht da nicht irgendwie so um ein Urschottentum oder sogar um Blut und Boden, sondern das ist, so widersprüchlich das klingt, eine Art diverser, offener Nationalismus.
I've never been to an independence march before, but this is certainly, you know, blown my expectations.
Ich habe zum Beispiel die 19-jährige Ava Birkett getroffen, die ist aus Glasgow angereist, eine Politologiestudentin, die hat genau das eben erklärt, dass es ihnen nicht jetzt irgendwie so um eine schottische Reinheit oder so einen Purismus gehe, sondern sie hat von einem bürgerlichen Nationalismus gesprochen.
I think Scotland, the independence movement is a civic independence movement. It's not based on blood or soil. It's based on the people of Scotland, whatever your background is, having.
Was heißt das genau?
Das heißt zum Beispiel, dass die ganze Bewegung eigentlich recht immigrationsfreundlich ist. Also alle haben betont, dass das Land aufgrund der Überalterung auf Immigranten angewiesen sei. Sie stellen sich damit auch gegen den Rechtspopulismus, zum Beispiel eines Nigel Farage von Reform UK. Aber ein anderer sehr wichtiger Punkt ist der Brexit.
Any idea about the EU, European Union?
Yeah. I mean, I definitely think Scotland should be back in the European Union. We didn't vote to come out of it in the first place. So I think.
Zwei Drittel haben für den Verbleib in der EU gestimmt. Und das ist auch heute noch so. Also die sind frustriert, dass England ihnen jetzt eigentlich diesen Brexit aufgezwungen haben, während sie doch lieber in der Europäischen Union bleiben würden. Und deshalb fordern nun auch viele, dass es zu einem erneuten Referendum über die Unabhängigkeit kommen müsste. Das erste fand 2014 statt, also noch vor der Brexit-Abstimmung. Und viele Schotten sind der Ansicht, dass sich durch den Brexit die Situation nun verändert habe und dass sie das Recht hätten, sich nun noch einmal zur Frage einer Sezession zu äußern.
Wenn man das auf dem nicht ganz perfekten Links-Rechts-Spektrum einordnen will, also wie links zum Beispiel ist das, wenn man eben von einer möglichen Koalition mit den Grünen spricht?
Ja, ich würde die schottische Nationalpartei als sozialdemokratisch einordnen, also so links von der Mitte. Der springende Punkt ist eben auch, dass Labour nicht für die schottische Unabhängigkeit eintritt. Also die müssen quasi der Zentrallinie von London folgen und die Haupt-Labour ist natürlich gegen eine Abspaltung.
Und der Regierung von Starmer sozusagen, auch wenn man das vielleicht anders sehen könnte. Ja.
Genau, also die Schotten sind natürlich wie praktisch alle Briten auch frustriert über den Kurs von Starmer. Sie haben sich da mehr erhofft und diese sinkende Beliebtheit von Labour schafft jetzt eben umso mehr Platz für die Scottish National Party. Nun ist aber natürlich die harte Frage bei der Unabhängigkeit, hätte denn Schottland überhaupt eine Chance, finanziell autonom zu werden? Es ist tatsächlich so, in den 1970er Jahren wurde Öl und Gas entdeckt vor der Küste Schottlands und das hat der Unabhängigkeitsbewegung auch nochmal Auftrieb gegeben, weil man plötzlich das Gefühl hatte, hey, eigentlich geben wir mehr Geld ab an London, als wir eigentlich kriegen. Wir würden besser fahren, wenn wir ein eigenes Land wären. Das ist immer noch ein sehr beliebtes Argument. Eine Demonstrantin hat mir zum Beispiel auch gesagt, ist es nicht absurd, wir zahlen die höchsten Heizkosten in ganz Großbritannien, dabei haben wir ja unser eigenes Öl. Allerdings muss man sagen, diese Einnahmen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Die sind ziemlich geschrumpft. Das hat damit zu tun, dass die Fördermengen kleiner werden. Der Abbau ist auch teuer geworden im Meer. Plus gibt's auch in Großbritannien eine Energiewende. Also zum Beispiel Windenergie wird sehr gefördert.
Also es ist eigentlich schon noch spannend, wenn man diesen Nationalismus anschaut, der ist irgendwie nicht nach innen orientiert, sondern mehr nach außen, oder? Mehr Verbindung zu den Nachbarländern, mehr Verbindung zu Europa, zur EU. Also es ist das Gegenteil einer Abschottung eigentlich. Beißt sich denn das mit so etwas wie einer anderen großen schottischen Identität?
Ich habe diese Frage mit David McCrone diskutiert. Das ist ein bekannter Soziologe, der viel zu diesen Themen geforscht hat.
It's not to do with language, it's not to do with religion. It looks on the face of it that Scotland is little, not very different from England.
Und überraschenderweise hat er mir gesagt, Schottland sei kulturell eigentlich sehr ähnlich wie England. Also da müsste man ziemlich suchen, um da wirklich Unterschiede so festmachen zu können. Auch die Sprache ist nicht entscheidend. Es gibt natürlich das Gälische, aber das spricht nur noch etwa 1% der Schotten.
The cultural dimension is a social-political one. That is, it's the political will of the people who live in the territory that makes people feel Scottish.
Er hat von einer Willensnation gesprochen, also ganz ähnlich wie die Schweiz, die sich nicht durch ihre spezielle Kultur oder ihre Homogenität definiert, sondern im Gegenteil gerade durch die Vielfältigkeit. Also wie die Schweiz mit ihrer Viersprachigkeit. Er sprach von einem territorialen Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Wir sind Schotten oder Schweizer, ja, einfach weil wir innerhalb dieser Grenzen leben.
Hattet ihr auch erzählt, wie das entstanden ist? Oder hat er eine Erklärung geliefert, wie das entstanden ist überhaupt? Weil ich meine, das Empire war ja da.
Genau, aber entscheidend ist, dass Schottland tatsächlich etwa 1000 Jahre unabhängig war. Das ging zwar Anfang 18. Jahrhundert zu Ende, also schon eine ganze Weile, aber viele Leute haben doch das Gefühl, dass sie irgendwie an diese lange Unabhängigkeit anschließen könnten. Was auch wichtig ist, dass Schottland nicht erobert wurde von England.
Scotland was never conquered by England. They did try many times and failed to do it.
McCrown hat das eine Vernunftehe genannt. Schottland ging einen Vertrag ein mit England.
By 1707, there was a process of incorporation.
Rachegefühle gibt es da eigentlich nicht, anders als zum Beispiel die blutige irische Geschichte. Und Schottland hat durchaus auch profitiert vom, sagen wir, Sklavenhandel, Kolonialismus, vom Empire. Also die saßen im selben Boot.
Finanziell, ja.
Aber England und Schottland haben sich spätestens seit den 80er Jahren mit Thatcher und Brexit in verschiedene Richtungen entwickelt.
Und jetzt heißt das also, wenn die National Party gewinnen würde am 7. oder eine Mehrheit erringen könnte, können die dann einfach eine Unabhängigkeit bestimmen und oder sehr schnell auf den Weg bringen?
Nein, überhaupt nicht. Sie müssten die Erlaubnis haben, grünes Licht von Westminster. Das wird nicht passieren. Es ist auch gar nicht so klar, ob die Schotten jetzt eine Abstimmung wirklich gewinnen würden. Es gibt einen relativ großen Block von etwa 40%, die unentschieden sind. Aber es sind doch 45% sind klar für einen eigenen Staat und nur etwa 15% sind Unionisten, also die in Großbritannien bleiben wollen.
Das ist schon ein großer Block, der sich da nicht ganz entscheiden will oder kann noch.
Ja, aber für diese 40% ist auch die politische Selbstständigkeit gar nicht so entscheidend. Für sie geht es eher um eine Autonomie und das Recht, gewissermaßen schottisch sein zu können im Alltag. Da ist die Zivilgesellschaft sehr wichtig, das hat auch McCrone betont und hat hier auch wieder den Vergleich mit der Schweiz gemacht. Also ähnlich wie in der Schweiz gibt es sehr viele Institutionen, Vereine, Lokalpolitik, Selbsthilfeorganisationen, Freiwilligenverbände. Und das ist natürlich auch eine Art, das Schottische zu leben, im Gegensatz zum eher zentralistischen England mit dem Wasserkopf London.
Also mehr lokal gedacht, sage ich jetzt mal.
Genau.
Was heißt das alles jetzt für die Unabhängigkeitsbewegung?
Die Wahl vom 7. Mai, die wird sehr entscheidend sein. Und zwar jetzt nicht nur für Schottland, sondern für ganz Großbritannien. Erstens ist es so, wenn die Reform UK von Nigel Farage an die Macht kommt.
In London.
Genau.
Ja.
Dann wird das die Entfremdung gegenüber dem, wie gesagt, eher linken Schottland noch verstärken. Oder die, sagen wir, die Absetzungsbewegung. Der zweite wichtige Punkt ist, dass, wenn die Prognosen stimmen, bei den Wahlen am 7. Mai eigentlich in ganz Großbritannien tendenziell separatistische Parteien an die Macht kommen werden. Also das ist die Scottish National Party in Schottland, das ist aber auch in Wales Plaid Cymru, die eigentlich auch auf eine Abspaltung hinarbeitet. Und das ist in Nordirland Sinn Féin. Und das sind alles eigentlich Antagonisten von Reform UK.
Also es ist eigentlich sehr viel aufgerüttelt, polarisiert.
Ja, und es ist natürlich jetzt in den britischen Medien viel auch die Rede davon, was bedeuten diese Zentrifugalkräfte auf längere Sicht für Großbritannien? Wird Großbritannien auseinanderfallen? Das ist gar nicht so absurd, diese Annahme. Und zu Schottland kann man sagen, auch dort verschiebt sich eigentlich alles, langsam aber sicher Richtung Unabhängigkeit, auch wenn die Mehrheitsverhältnisse nicht so klar sind. Etwas ist sehr klar, die jungen Leute sind ganz klar für Unabhängigkeit und das ist natürlich die Zukunft.
Do I think it's going to happen in my lifetime? Probably not. I'm 80 years old. Do I think it's going to happen sometime? Yes.
Der 80-jährige Mac Crown sagte, werde ich die Unabhängigkeit noch erleben? Nein. Wird sie kommen? Früher oder später eindeutig.
Danke, David.
Bitte, bitte.
Das war der Akzent mit unserem Großbritannien-Korrespondenten David Siegne. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.